mit Christin Gruber.
Derzeit sind 423 neue Flugplätze auf der Welt geplant oder bereits in Bau. 121 zusätzliche Start- und Landebahnen, 205 Erweiterungen von Pisten, 262 neue Terminals und 175 Erweiterungen von Terminals. In eben diesem Moment befinden sich über eine halbe Million Menschen in der Luft, möglicherweise gerade am Rückflug aus dem Urlaub. Fliegen ist die klimaschädlichste Transportform, auch jene, die am schnellsten wächst und ungewöhnlich hoch subventioniert ist. Über die Zukunft des Flugverkehrs und die Frage, ob grünes Fliegen überhaupt möglich ist, darüber spreche ich heute mit Magdalena Heuwieser von der NGO Finance and Trade Watch. Schönen Nachmittag, Magdalena Heuwieser.
Hallo.
Und mit Sigrid Stagel, Professorin für ökologische Ökonomie an der WU Wien. Grüße Sie, Sigrid Stagel.
Guten Tag.
Sie haben beide im Vorfeld dieser Sendung unabhängig voneinander etwas Ähnliches zu mir gesagt, nämlich sinngemäß, es bringt nichts, mit dem Finger auf jene zu zeigen, die fliegen und ihnen ein möglichst schlechtes Gewissen zu machen. In so vielen Branchen wird auf die Eigenverantwortung des und der einzelnen Konsumenten und Konsumentinnen verwiesen. Warum halten Sie beide das für wenig zielführend? Magdalena Heuwieser, beginnen Sie vielleicht.
Naja, es ist so, wenn Fliegen die billigste, schnellste, praktischste Form der Fortbewegung ist, dann werden wir einfach weiter fliegen, weil das sind die Anreize dazu. Und deswegen bin ich ganz stark dafür, dass sich die Strukturen ändern. Also Fliegen muss teurer werden. Es muss leichter möglich sein, auf Alternativen zurückzugreifen, auf Nachtzüge zum Beispiel. Es muss leichter möglich sein, Züge international zu buchen, europaweit. Das ist unglaublich kompliziert aktuell. Und es müssen auch die Informationen dazu da sein, dass es einfach die klimaschädlichste Form der Fortbewegung ist. Und ich glaube, dann wird sich einiges ändern, automatisch, ohne dass wir jetzt an ein paar wenige Leute appellieren, weniger zu fliegen. Das ist schon wichtig. Also ich selber fliege seit einigen Jahren gar nicht mehr. Aber das bringt halt im Vergleich noch nicht so viel, außer vielleicht die Vorzeigewirkung, die sowas haben kann.
Sigrid Stagel.
Mhm. Das hat natürlich auch viel mit dem ökonomischen Modell zu tun, von dem man ausgeht. In mancher Art von Ökonomie geht man davon aus, dass das Individuum eigentlich fast vollkommen Information haben sollte, oder man geht davon aus, dass es sehr viel Information hat und dann die Möglichkeit hat, autonom zu entscheiden. Aber wie wir eben gerade gehört haben, je nachdem wie die Strukturen sind, wird den Entscheidungsträgern, und natürlich sind die Individuen letzten Endes die Entscheidungsträger, also man muss sie schon im Blick haben, aber die Strukturen beeinflussen das, was als attraktiv wahrgenommen wird, was als leicht wahrgenommen wird, was natürlich günstig ist und was auch Status gibt. Also wir sind soziale Wesen, wir sind nicht nur Individuen, die autonom agieren, sondern es ist uns auch wichtig, was unser Umfeld von uns denkt, was andere tun, die uns wichtig sind. Also wir tun auch das, was uns sozialen Status gibt. All das müssen wir mit berücksichtigen, das wissen wir aus der verhaltenswissenschaftlichen Literatur, die wir auch versuchen, in die ökonomische Theorie einzubauen, also psychologische, sozialpsychologische, soziologische.
Wie lässt sich das eigentlich erklären, dass das Fliegen überhaupt so wahnsinnig billig werden konnte? Also wie konnte sich das so entwickeln? Magdalena Heuwieser, Sigrid Stagel, wer möchte?
Ich fange gerne an. Es ist historisch erklärbar, dass der Flugverkehr immer eine relativ bedeutende staatliche Rolle hatte, weil es am Anfang mit Militär im engen Zusammenhang stand und deswegen von Anfang an keine Steuern eingehoben wurden. Leider hat sich die Konvention durchgesetzt, bis heute, dass auf Kerosin zum Beispiel keine Steuern eingehoben werden. Und was auch leider bis heute so ist, trotz aller Klimakonferenzen, die wir hatten, die Konvention, dass Emissionen für internationalen Flugverkehr keinem Land zugerechnet werden, weil sie halt, entweder dort startet man, dort landet man, aber man überfliegt auch manche Länder. Also da müsste man sich auf einen Modus einigen. Man müsste eine neue Konvention finden. Diese hat man bis jetzt nicht gefunden. Deswegen sind internationale Flugreisen derzeit nicht in den Emissionen enthalten. Beides ist höchst problematisch. Also die fehlende Besteuerung des Flugbenzins, wie auch die Nichtberücksichtigung der Emissionen des internationalen Flugverkehrs, ist eine Begünstigung von Flugreisen, die aus ökonomischer Sicht nicht wünschenswert ist, denn ökonomische Grundprinzipien funktionieren gut, wenn die Verursacher die Kosten tragen, und dann kann der Wettbewerb gut funktionieren.
War das allen recht, weil sich so niemand verantwortlich zeigen musste, oder warum ist das so geblieben? Das ist doch eigentlich erstaunlich.
Ja, das sind eben historische Wurzeln, und das hat man irgendwie dann nie verändert, und die Flugindustrie lobbyiert auch ganz stark dafür, dass das natürlich sich nicht verändert. Also man könnte es ja so machen, dass man Kerosin, das in Österreich getankt wird, auch dann besteuert und Österreich zurechnet. Das wäre eigentlich kein Problem, und dann könnte das alles auch über die Klimakonferenzen geregelt werden. Aber es wird natürlich auch dafür plädiert, das nicht so zu machen. Leider. Und gerade jetzt auch, zufälligerweise, das Urteil zur dritten Piste in Wien, also in Wien soll ja auch der Flughafen und somit der Flugverkehr ausgebaut werden. Auch da wurde damit argumentiert, man könne doch dem Flughafen Wien nicht die Emissionen zurechnen von den Flügen, die hier starten. Das war nämlich die Entscheidung im Februar gegen den Bau der dritten Piste aus Klimagründen. Da wurde gesagt, also das wird viel zu viele Emissionen verursachen, deswegen kann es nicht gebaut werden. Und die Emissionen wurden eben so berechnet, dass man das Kerosin sich angeschaut hat, was am Flughafen Schwechat getankt wird. Das Urteil danach hat dann gesagt, nein, das ist nicht möglich, nur ganz geringe Emissionen vom Landen und Starten, nur dieser kleine Bereich darf mit einberechnet werden. Also das ist irgendwie einerseits nicht ganz geregelt und Interpretationssache, aber genau, es wird natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, von einigen Wirtschaftsakteuren wird der Status quo so befördert.
Es führt zu einer Schieflage des Wettbewerbs.
Das erste Stück Musik, das kommt aus dem Film Reach for the Sky, ein Heldenepos mit viel Kriegsbegeisterung rund um den Royal Air Force Piloten Douglas Bader. In dieser Musik steckt die Weite des Himmels, das Gefühl von Freiheit beim Fliegen und der Kampf um die Lufthoheit.
Thank you.
Punkt 1 heute zur Frage, grünes Fliegen, geht das überhaupt? Über die Zukunft des Flugverkehrs. Zu Gast sind Magdalena Heuwieser von der NGO Finance and Trade Watch und Sigrid Stagel, Professorin für ökologische Ökonomie an der WU Wien. Wir waren gerade bei der Frage, warum das Fliegen überhaupt so billig sein kann und waren noch nicht fertig mit der Antwort. Magdalena Heuwieser.
Genau, also die Flugverkehrskosten sind wirklich massiv gesunken. Sie sind heute um 60% niedriger als 1970 und das auch durch Effizienzgewinne durchaus, aber auch durch den Boom von Billigflug-Airlines, durch die starke Deregulierung des Sektors und durch Lohndumping, also gerade an Flughäfen und auch gerade an Flughäfen, jetzt nicht unbedingt für Piloten, aber sonst das Personal, sind wirklich die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter geworden, die Löhne gesunken. Und dann haben wir noch das Kerosin angesprochen, was nicht besteuert wird, weltweit nicht besteuert wird. Als einziger Treibstoff, fossiler Treibstoff, neben dem im Schiffverkehr verwendeten Schweröl, der auch sehr, sehr klimaschädlich ist. Genau, es gibt aber auch noch weitere Subventionen für den Flugverkehr. Zum Beispiel erheben ganz viele Regierungen keine Mehrwertsteuer auf Flugtickets und keine Grundsteuer für Flughäfen. Und die Ticketsteuer, die es ja jetzt auch in Österreich gibt, die wurde jetzt halbiert. Das heißt, ab 2018 fällt das auch noch mal mehr ins Gewicht. Also ein ganz falscher Anreiz in die falsche Richtung.
Sigrid Stagel, wie lässt sich das erklären? Man hört diese klare und sehr, in einem extrem hohen Ausmaß diese Bevorzugung des Flugverkehrs. In meinem Kopf ist nur ein großes Fragezeichen.
Naja, man könnte sagen, es wird als ein strategisch bedeutender Sektor gesehen, um Güter transportieren zu können auf eine effiziente, rasche Art und Weise, was die heutige Wirtschaft erfordert. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich viele Kosten, und jetzt haben wir von den Umweltkosten wie von den sozialen Kosten gehört, die nicht berücksichtigt werden. Damit kommt es zu Verzerrungen und damit kommt es zu eindeutig suboptimalen Ergebnissen. Und der Wettbewerb, der in einer Situation darüber gelegt wird, wo nicht sichergestellt wird, dass die Verursacher alle Kosten tragen, führt gesellschaftlich gesehen zu nicht wünschenswerten Ergebnissen. Und das ist das, was wir sehen. Wir sehen einerseits eine Übernutzung der Natur, und wir sehen auf der anderen Seite Menschen, die in der Industrie angestellt sind und die nicht die entsprechende soziale Absicherung haben, weil sie möglicherweise nicht an dem Ort, wo sie wohnen, auch angestellt sind, nicht dort die Sozialversicherung haben, deutlich niedrigere Löhne als in der Vergangenheit. Also da gibt es Umweltkosten wie auch soziale Kosten, die nicht getragen werden. Und das ist möglich aufgrund von Macht, aufgrund von Lobbying und so weiter.
Ich sage noch kurz die Zahl. Also es sind wirklich über 500 Millionen Euro, die der österreichische Staat, also die wir SteuerzahlerInnen, dem Flugsektor schenken im Jahr.
Was ist denn der momentane Status quo im Flugverkehr? Was sind da die wichtigsten, schwerwiegendsten Fakten für Sie? Magdalena Heuwieser vielleicht? Also wir reden hier von der aktuellen Problemlage. Wie würden diese mal grob skizzieren?
Also das größte Problem ist definitiv, dass Fliegen eben das klimaschädlichste Transportmittel ist und Klimawandel einfach nicht nur so ein kleines nebensächliches Problem ist, sondern die größte Herausforderung, die wir haben, die letztendlich unsere komplette Lebensweise, unsere Wirtschaft und das Überleben eigentlich auch von uns Menschen und auf diesem Planeten in Frage stellt. Und dagegen muss was gemacht werden. Es ist aber nicht nur Klima, es ist schon auch so, also wir in Wien gibt es ja auch einige, die gegen den Ausbau der dritten Piste argumentieren, auch aus anderen Gründen.
Da lese ich jetzt vielleicht ein Mail dazu vor. Paul Grüner hat uns geschrieben, er verfolgt die Diskussion um die dritte Landepiste am Wiener Flughafen und fragt sich, wie groß ist der Flächenverbrauch für diese Landebahn? Berauben wir uns da nicht weiter unserer Lebensgrundlagen? Fragezeichen, Klammer, beste Agrarflächen. Er schlägt vor, den Flugplatz Linz-Hörsching als Alternative zu verwenden und mit dem Zug besser an die Hauptstadt anzubinden.
Also es sind an die 700 Hektar Land, die da verbaut werden, das sind Das ist fast die ganze Innenstadt eigentlich von Wien, wenn man das umrechnet. Und es ist sehr nahe an Wien auch. Es sind tatsächlich sehr fruchtbare Ackerflächen, die da verbaut werden, auch Wald und auch biodiversitätsreiche Trockenrasenflächen. Und tatsächlich das Urteil, das erste Urteil eben, was so bekannt wurde auch weltweit, wo die Richter gesagt haben, die dritte Piste kann nicht gebaut werden. Das war nicht nur aus Klimagründen, sondern auch, weil zu viel Boden versiegelt werden würde und wir in Österreich eigentlich auch schon festgelegt haben, dass das nicht weiter passieren darf, weil uns einfach die fruchtbaren Flächen für Landwirtschaft und für Biodiversität verloren gehen.
Finance and Trade Watch, die NGO, für die Sie arbeiten, die beobachtet weltweit Finanz- und Handelsgeschäfte und zwar genau im Hinblick auf ihre umwelt- und menschenrechtlichen Auswirkungen. Also wir hören immer, es ist so umweltschädlich oder die Menschen haben direkt mit Konsequenzen zu rechnen. Aber vielleicht listen Sie die auch noch einmal konkreter auf. Also was sind denn die schwerwiegendsten Konsequenzen und Auswirkungen des Flugverkehrs?
Naja, also es ist tatsächlich, das Schwerwiegendste ist tatsächlich der Klimawandel, aber es ist natürlich eben auch rund um Flughäfen die Lärmbelastung, die steigt, die Bodenversiegelung, Gesundheitsschäden, also rund um Schweizer Flughäfen, da gibt es Studien, da ist die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 50% höher für die Bevölkerung, die eben im Umfeld vom Flughafen wohnt. Das darf man nicht vernachlässigen. Und es ist tatsächlich so, dass das alles sehr ungerecht verteilt ist auch. Also die Schäden sind sehr ungerecht verteilt. Es fliegt im weltweiten Maßstab ungefähr 5% der Weltbevölkerung. Also der Rest ist noch nie in einem Flugzeug gesessen. Die können sich's gar nicht leisten, haben die Infrastruktur nicht etc. Und das sind aber oft die, auf deren Rücken dann eben der Klimawandel ausgetragen wird. Oft, gerade im globalen Süden merkt man den ja schon viel mehr als bei uns. Bei uns ist er aber auch nicht zu vernachlässigen. Und das ist eigentlich auch das, was wir so anprangern. Und das werden wir vielleicht noch besprechen im Laufe der Sendung, aber auch so diese Art und Weise, wie dann versucht wird, das Problem zu beheben, nämlich diese grünen Maßnahmen scheinbar, die werden auch oft nochmal auf dem Rücken von anderen ausgetragen.
Ja, darüber werden wir noch in nicht allzu langer Zeit sprechen. Sigrid Stagel, Sie sind Professorin für ökologische Ökonomie. Es war eigentlich nicht Ihr Plan, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, sich spezifisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber Sie haben gesagt, man kommt nicht um das Thema Transport herum, weil es ein derartig großes Problem ist. Warum?
Und zwar deswegen, weil es auf der einen Seite aufgrund des Paris-Abkommens ganz klar ist, in welche Richtung wir uns bewegen müssen, nämlich Dekarbonisierung innerhalb der nächsten Jahrzehnte, wahrscheinlich 2, 3 Jahrzehnte, also sehr schnell müssen alle Klimagasemissionen auf Null gebracht werden. Das ist eine enorme Herausforderung. Österreich hat trotz Energieeffizienzgesetz und ähnlichen Maßnahmen geschafft, unter Anführungszeichen geschafft, die Emissionen bei dem Niveau von 1990 zu halten. Das heißt, wir haben es noch nicht geschafft, sie zu reduzieren. Und Teil des Problems, Teil dessen, warum es nicht gelungen ist, sie wirklich mehr zu reduzieren als auf das Niveau von 1990, ist, weil der Verkehrssektor seit 1990 60% höhere Emissionen generiert hat. Das heißt, das ist das große Sorgenkind der österreichischen Klimabilanz und dementsprechend muss man das jetzt forciert angehen. Und dazu gehört noch die dynamische Betrachtung von so etwas wie einer dritten Piste. Infrastrukturmaßnahmen wirken relativ lange in die Zukunft. Flugzeuge, die man jetzt anschafft mit einer Technologie von heute, 2018, werden 25 Jahre lang geflogen. Flughäfen, die jetzt gebaut werden, natürlich ist das eine teure Investition, die werden jahrzehntelang genutzt. Das heißt, also da wird nicht eine Entscheidung für jetzt getroffen, sondern für sehr lange Zeit in die Zukunft. Das heißt, da wird ein Pfad vorgegeben und das entspricht nicht dem, was wir uns als Politikziele vorgenommen haben, was die internationale Staatengemeinschaft wie die österreichische Regierung sich vorgenommen hat.
Rufen Sie uns an, reden Sie mit 0800 22 69 79 oder schreiben Sie uns an punkt1@orf.at. Wir haben schon einige Mails bekommen und auch schon 3 Anrufer und Anruferinnen, die darauf warten, in die Sendung genommen zu werden. Wir werden das nach der nächsten Musik tun. Es ist ein Strahl. Es erhob sich ein Streit im Himmel, gesungen von Cantus Köln, eine Barockmusik mit Chor von Heinrich Schütz. Punkt 1 heute zur Frage, grünes Fliegen, geht das? Ich möchte ein paar Mails vorlesen, und zwar schreibt zum Beispiel Wolfgang Watzel, Fliegen zu verteuern führt nur zu einem sozialen Gefälle, denn die Betuchten werden es sich weiterhin leisten können. Und auch Kilian Frahner meint, Fliegen soll nicht teurer werden. Es wird ohnehin laufend teurer, Klammer, die Fluggesellschaften erhöhen die Preise, Klammer zu. Stattdessen müssen Alternativen geschaffen werden und die anderen öffentlichen Verkehrsmittel müssen billiger und rasch ausgebaut werden. Schnelle Zugverbindungen über Kontinente hinweg seien machbar. China mache es vor. Ja, Sigrid Stagel, Magdalena Heuwieser. Überraschung, die Menschen wollen nicht, dass das Fliegen wieder teurer wird.
In der Tat soll auf der einen Seite natürlich die Alternativen ausgebaut werden, ganz klar. Gleichzeitig sind aber derzeit die relativen Preise nicht korrekt. Das heißt, dass wir vorher darüber gesprochen haben, dass nicht alle Umweltkosten wie die sozialen Kosten im Flugverkehr getragen werden. Dementsprechend ist es ein ökonomisches Grundprinzip, dass die Kosten angehoben werden sollten. Aber das ist natürlich nur sinnvoll, wenn es attraktive Alternativen gibt, so wie von den Hörern, Hörerinnen angesprochen wurde. Und in der Tat ist es so, dass in anderen Erdteilen mittlerweile sehr interessante Projekte durchgeführt werden. Und Europa ist zwar sehr gut aufgestellt mit dem Eisenbahnnetz, aber da braucht es Investitionen sehr bald. Und das Zurückfahren von sowas wie Schlafwegen, Nachtzügen, die ein relativ angenehmes Langstreckenreisen ermöglichen, die zurückzufahren, ist wahrscheinlich nicht so gescheit.
Ja, es gibt ja seit kurzem den Nachtzug Wien-Berlin nicht mehr zum Beispiel.
Genau.
An welche Projekte haben Sie denn da gedacht? Weil Sie vorhin gesagt haben, es gibt durchaus auf der Welt interessante Projekte.
Ja, in Asien gibt es viele. In Großbritannien wird darüber diskutiert, High Speed Rail. Teilweise kennen wir sie ja schon aus Frankreich. Auf der anderen Seite geht es nicht nur um die Geschwindigkeit, es geht auch um die Integration der Systeme. Also dass man, wenn man von Wien nach Paris zum Beispiel reist, dass man eben nicht mit der ÖBB und mit der SNCF und möglicherweise dazwischen noch mit der Deutschen Bahn kommunizieren muss, sondern dass man das aus einer Hand bekommt und eine integrierte, angenehme Buchungsmöglichkeit, wie dann auch sozusagen eine Lösung aus einer Hand, ist auch wichtig.
Der Herr Neuhold hat uns angerufen. Grüße, Herr Neuhold. Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, es freut mich sehr, dass es Leute gibt oder Radiosendungen gibt, die was das zu Thema machen, weil das hört man ja in Jahrzehnten in der Wahl irgendwann einmal. Also ich finde es schon für anmaßend, dass beispielsweise BMW, wie es den Vulkan gegeben hat, den Eierfalles Jökull, so ähnlich heißt das, aber wenn man es halt merkt, dass die Produktion einstellen haben müssen, weil die Mikrochips von Asien nicht gekommen sind. Also bitte die Sachen, das könnte auch so eine Firma logistisch hinbringen, dass man das per Schiff herbringt, weil das lässt sich handeln. Die müssen nicht, die verderben nicht, die müssen nicht in so kurzer Zeit da sein. Das ist eine Umweltbelastung. Und wenn es bedauernswerterweise Leute gibt, die was sagen, nein, es dürfte nicht teurer werden, das ist irgendwo schade, das sind nur noch mal bevorzugt. Das ist schwer, dass Wirtschaft oder Teil der Wirtschaft eben noch einmal sehr umweltbelastend ist und sich unter den deckmäntelchen Wirtschaft verstecken kann. Und was wollen die am wenigsten oder am allermeisten? Scheuen die, nämlich, dass die Übeltäter, also das sind sie nun einmal, wenn die abgezeigt werden. Beispielsweise eine Boeing 747, wenn die nach Europa, nach Amerika fliegt, dann braucht die 90 Tonnen Kerosin. Ich glaube, da dürfen 10 oder 20 Schiffe da umreisen. Und dann sollte man das halt zusammenbringen, dass Leute sagen, jetzt nehme ich halt einmal 2 Monate Urlaub, nicht 2 Wochen, komme von Arbeitsstress in den Urlaubsstress rein und von Urlaubsstress dann wieder in den Arbeitsstress, wo da die Lebensqualität ist. Und Leute bedauernswerterweise müssen da Gerichte schon darüber entscheiden. Und
Herr Neuhold, die Verbindung
ist... Ja, bitte, an sich wäre die Politik verantwortlich zu steuern und irgendetwas in der Richtung zu steuern, wie es auch die Menschheit und die große Menschheit dienlich wäre und nicht nur ein Teil der Wirtschaft. Und da muss ja die Gerichte müssen schon entscheiden, nein, das ist für die Menschheit nicht mehr tragbar. Also bitte.
Herr Neuhold, so, danke vielmals für das Statement. Viele unterschiedliche Aspekte haben Sie da jetzt angesprochen. Sigrid Stagel zeigt schon, sie möchte antworten. Auf welchen Aspekt würden Sie denn gerne antworten?
Der Aspekt fühle ich mich natürlich angesprochen als ökologische Ökonomin, dass Wirtschaften umweltschädlich ist. Das ist tendenziell immer so. Wenn Menschen sich entwickeln, dann verbrauchen sie Umwelt. Aber die Frage ist, in welchem Ausmaß? Und unsere Strukturen, die wir heute haben, also seien das jetzt Gesetze, seien das informelle Strukturen, die wir heute hauptsächlich haben, sind zu einer Zeit entstanden, als mehr produzieren das hauptsächliche Ziel war und Umweltprobleme noch nicht so stark bekannt waren, vor allem globale Umweltprobleme. Wenn, dann lokale Umweltprobleme, die haben wir immer gehabt, da können wir relativ gut damit umgehen, das haben wir gelernt. Aber mit globalen Umweltproblemen, da fehlen uns noch die Regelwerke, die Institutionen, die Routinen, wie wir miteinander umgehen. Jetzt haben wir das mehr als 20 Jahre lang geübt mit den Klimakonferenzen, haben endlich eine Vereinbarung. Aber mit der Umsetzung, da üben wir noch sozusagen. Also wir haben Strukturen, die sich in einer Situation ergeben haben, als die Problemlagen eine andere waren, als sie heutzutage sind. Und das dauert, bis sie das umstellen. Das Problem ist nur, sehr viel Zeit haben wir nicht, weil die Emissionen steigen weiterhin, von 2016 auf 2017 wieder global um 2% gestiegen. In diese Richtung kann es nicht weitergehen.
Magdalena Heuwieser, in diesem Zusammenhang Schlagworte, die man immer wieder hört, ist CO2-neutrales Wachstum, grünes Fliegen, Kompensationszahlungen spielen da zum Beispiel eine Rolle. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Finance and Trade Watch, die NGO, für die Sie arbeiten, zu deren Aufgabe gehört es, neue Strategien des Marktes zu analysieren, um mit dieser Klimakrise umzugehen und sie auch zu beurteilen. Inwieweit handelt es sich bei diesen grün genannten, sage ich jetzt einmal, Maßnahmen tatsächlich um nachhaltige Projekte, oder wann handelt es sich oder inwieweit handelt es sich um sogenanntes Greenwashing, das mehr dem Erscheinungsbild dient als der Sache an sich, sagen wir es mal so. Geben Sie uns doch ein, zwei Beispiele für Greenwashing im Hinblick auf den Flugverkehr. Was heißt das?
Mhm. Genau, also der Flugverkehr muss natürlich auch seine Emissionen reduzieren, ist dazu angehalten, kann da jetzt eigentlich nicht mehr aus. Und die Organisation, die sich um den Flugverkehr international kümmert, die ICAO, International Civil Aviation Organization, die hat jetzt 2016 endlich eine Klimastrategie verabschiedet. Allerdings leider eine sehr ineffiziente Klimastrategie, die letztendlich handelt es sich da um Ablasshandel. Dass die Luftfahrt selber weiter wachsen darf, ohne Einschränkung eigentlich, aber trotzdem proklamiert wird, ab 2020 CO2-neutral zu wachsen. Ja, wie soll das funktionieren? Nämlich indem ein Teil der Emissionen dann scheinbar woanders kompensiert werden sollen. Das ist dann dieser Emissionshandel oder dieses Offsetting, wie es auch heißt.
Wie kann das zum Beispiel funktionieren? Geben Sie ein Beispiel.
Also das können dann zum Beispiel, das kann dann sein, dass irgendwo in Honduras, in Lateinamerika, ein Wasserkraftwerk gebaut wird, das dann vorgibt, die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen zu verhindern. Oder es kann ein Waldschutzprojekt sein, wo dann der Betreiber von Baumplantagen, wo dann gesagt wird, da werden Emissionen eingespeichert in diese Bäume. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, nur Studien belegen, dass der Großteil der Projekte, dieser Kompensationsprojekte, die Einsparung viel zu hoch berechnet. Und zwar gibt es eine Studie vom Öko-Institut, die hat das untersucht für die Europäische Kommission. Nur 2% dieser CDM-Offset-Projekte führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu zusätzlicher Emissionsminderung. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Wasserkraftwerk ohnehin gebaut worden wäre oder wenn ein Wald ohnehin nicht abgeholzt worden wäre, dann sollten diese Projekte ja keine Emissionsgutschriften verkaufen können. Tun sie aber. Das ist die gängige Praxis. Und das heißt, darüber verschafft sich dann die Luftfahrt die Möglichkeit, weiter zu wachsen, indem sie sagen, andere reduzieren die Emissionen für
also
uns.
Also einfach gesagt, wenn ich jetzt einen Wald hätte, könnte ich den sozusagen als Kommission, also als Gutschrift ausstellen und verkaufen.
Genau, also Sie könnten sagen, den würde ich jetzt abholzen, könnten Sie einfach so behaupten. Und dann durch den Verkauf von Gutschriften garantieren Sie dann, dass Sie den Wald doch nicht abholzen. Aber letzten Endes, es ist auch so, dass die Projekte fast ausschließlich im globalen Süden beheimatet sind und ganz oft zusätzlich zu lokalen Konflikten führen. Also dass dann Leute zum Beispiel den Wald nicht mehr so nutzen dürfen, wie es vorher möglich war. Und das sind oft Gemeinden, die einen ohnehin extrem geringen ökologischen Fußabdruck haben. Leute, die nicht fliegen und die dürfen dann dafür büßen, dass wir weiterfliegen dürfen und irgendwo anders dann scheinbar ein grünes Projekt umgesetzt wird.
Sigrid Stagel, Sie wollten etwas dazu sagen, bitte.
Es ist auch ein größeres Phänomen, insofern als das Begrünen sozusagen von konventionellen Herangehensweisen auch in der politischen, gelebten Politik ein übliches ist. Zum Beispiel, man redet von einem grünen Wachstum. Manchmal redet man auch von nachhaltigem Wachstum, qualitativem Wachstum. Damit ist gemeint, dass grüne Technologien, neue Geschäftsideen, umweltorientierte Lebensstile die Emissionen reduzieren sollen. Weiterhin wird aber mehr produziert, damit mehr Gewinne gemacht werden können, damit das Bruttoinlandsprodukt steigen kann. Das führt aber meistens dazu, dass der Ressourcenverbrauch weiterhin steigt und die Emissionen weiter steigen. Zwar nicht pro Einheit, aber aufgrund des Mengeneffekts dann letzten Endes. Und so sind auch so Dinge wie Ökoprämie für die Verschrottung von oder Verjüngung des Pkw-Bestandes zu verstehen. Dann wird zwar pro gefahrenem Kilometer weniger emittiert, aber weil das eben neuere Autos sind, kostet jeder Kilometer weniger und deswegen wird vielleicht mehr gefahren. Ja, das ist ein Phänomen, das sich wirklich durchzieht, dass man hauptsächlich über die Effizienz und dadurch die Emissionsreduktion pro Einheit redet, aber nicht über die Menge. Das ist ein ganz gravierendes Problem.
Aber wir haben hier jetzt zwei Fakten, die sich gegenüberstehen. Nämlich einerseits, es ist geplant, die Flugzeugflotte zu verdoppeln in den nächsten 20 Jahren. Mhm. Und andererseits haben wir den Beschluss, dass ab 2020 CO2-neutral das Wachstum der Flugzeugindustrie vonstatten gehen soll. Was für Maßnahmen, Sigrid Stagel, setzt denn die Flugindustrie derzeit, um diese beiden Fakten vereinbaren zu können? Oder sind die sowieso nicht vereinbar?
Naja, es wird mit zwei Punkten argumentiert. Auf der einen Seite, weil die neue Flugzeugflotte effizienter ist, das heißt pro geflogenem Kilometer weniger Kerosin verbraucht. Und auf der anderen Seite, weil die Flughafenbetriebe effizienter sind. Also da werden Solarpanels installiert, werden Energiesparlampen, Elektrofahrzeuge und so weiter. Das Problem ist, dass natürlich mit den effizienteren Flugzeugen noch immer mehr Menge, mehr Flugkilometer geflogen werden, deswegen insgesamt wieder mehr Emissionen generiert werden. Und auf der anderen Seite, es ist natürlich wünschenswert, dass die Flughäfen effizienter sind und dass sie Photovoltaikpanels installieren und so weiter. Doch das steht in keinem Verhältnis zu den Emissionen, die aus dem Flugbetrieb tatsächlich generiert werden, als das, was am Boden generiert wird. Was wir bräuchten, um aus diesem Dilemma, wir fokussieren auf die Effizienz, haben aber immer mehr Menge, um aus dem rauszukommen, wären absolute Grenzen. Und das haben wir mit den Kohlenstoffbudgets. Und darauf hat das Klimaabkommen abgestellt. Und das wurde mittlerweile umgerechnet. Also wir haben ein globales Kohlenstoffbudget. Und derzeit zum Beispiel sind es ungefähr 40 Gigatonnen, die wir pro Jahr weltweit an Emissionen generieren. Insgesamt haben wir noch ungefähr 800 bis 1000 Gigatonnen, die wir sozusagen verbrauchen können. Kohlenstoffbudget, eine Menge, ein Volumen an Emissionen, die wir generieren können. Und wenn wir das mit heutiger Rate machen, haben wir das in 25 Jahren verbraucht. Dann braucht es clevere Maßnahmen, damit das nicht so schnell verbraucht wird. Und da haben zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimaforschung und die EASA errechnet, dass man damit gut umgehen könnte, wenn man sowas wie ein Kohlenstoffgesetz, sie haben es Carbon Law genannt, verfolgen würde. Zum Beispiel in jeder Dekade die Emissionen halbieren. Das kann man sich global vornehmen, das kann man sich pro Land vornehmen, das kann man sich in jeder Industrie vornehmen, jedem Unternehmen, Haushalt, was auch immer, auf jeder Aggregationsebene. Und dann würde man einen Pfad beschreiten, der uns dorthin führt, wo das Klimaabkommen uns haben möchte
also
und
braucht,
haben muss.
Es braucht Limits.
Halbieren innerhalb von jeder Dekade, also 50% Reduktion in den nächsten 10 Jahren, dann runter noch einmal und so weiter. Das ist ein bisschen ein Frontloading von den Bemühungen, aber am Anfang ist es auch leichter, die Reduktionen zu schaffen. Später wird es schwieriger.
Die Frau Zechmeister hat uns angerufen. Grüße, Frau Zechmeister, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüße. Ich bin auch sehr froh, dass so eine Sendung einmal kommt. Und ich möchte auf eines hinweisen, was mich schon die längste Zeit nämlich ärgert, ist, dass die Bewusstseinsbildung in den Medien auch sehr zu wünschen übrig gelassen hat bisher. Und Ausnahme mit dieser Sendung, ja. Nämlich, es wurde immer wieder bei dieser ganzen Air Berlin-Geschichte, wurde immer wieder in den Nachrichten so nebenbei erwähnt, ach, wie schade, dass das Fliegen jetzt teurer wird, ja, wenn die Lufthansa das alleine macht. Und im Bayerischen Rundfunk hat unlängst auch eine Chefredakteurin den Vogel insofern abgeschossen, indem sie gesagt hat, ihr Flug ist ausgefallen und sie musste dann mit der Bahn fahren. Und das hat sie so sehr geärgert, dass ihr die Lufthansa die Lebenszeit stiehlt. Ja, also mit dieser Einstellung der Medienleute, die ja selbst den Trump kritisieren wegen der Kohlejobs, ja, die CO2-schädlich sind, und dann selber aber darauf bestehen, fliegen zu müssen. Und deswegen finde ich, wäre es sehr nötig, dass man in den Medien eben bei den Medienleuten einmal die Bewusstseinsbildung dermaßen fördert, dass sie eben die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung nicht schädigen sollten, ja, mit ihren Äußerungen.
Danke, Frau Zechmeister. Wir werden uns darum bemühen. Ja, noch können Sie mit uns reden. Fragen schicken uns anrufen 0800 22 69 79 .1@orf.at. Wofür das Deutsche nur ein Wort hat, nämlich Himmel, unterscheidet das Englische zwischen Sky und Heaven. Das nächste Stück Musik, das kommt von Stuart Duncan, Edgar Meyer, Chris Thiel und Our Wife O'Donovan. Here and Heaven.
Someone strong but not bold enough to tear down the wall. crossed while on a muffled heart that sobs into fall, not winter, spring, not summer, cool, not cold. We're in small, not had every young, forget that we're getting old.
Punkt 1 heute zum Thema grünes Fliegen. Geht das überhaupt? Ich werde ein paar Mails vorlesen, und zwar zum Beispiel von Gerald Linz, der schreibt, weil der Hörer vorhin mit Schifftransport argumentierte, erwähnenswert wäre eventuell noch, dass auch der Schifftransport Cargo und Passagiere genauso oder noch umweltschädlicher ist wie das Fliegen, wegen des Verbrauchs unvorstellbarer Schwerölmengen. Wie ist das einzuschätzen, Magdalena Heuwieser? Vielleicht Sie kurz dazu.
Ja, das stimmt. Also klimaschädlicher ist zwar eigentlich das Fliegen, aber wenn man jetzt noch das Meeresökosystem mit reinnimmt, was von der Schifffahrt beeinträchtigt wird, auch durchaus durch eben dieses über dieses Schweröl, dann stimmt es auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht die Alternative zu sagen, okay, nimm mal Fliegen und nur noch irgendwie mit dem Luxusdampfer hin und her zu fahren und auch weiterhin so viel Güter von überall zu konsumieren, ja, das, darum geht es natürlich auch, sondern da muss schon ein bisschen weiter gedacht werden. Also es geht durchaus auch um ein Reduzieren von Mobilität, aber auch um, also gerade im Schifffahrtbereich, da gibt es auch andere Technologien. Es kann viel mehr wieder mit Wind gemacht werden. Es gibt diese Technologien auch, sie werden nur noch nicht verwendet. Und das liegt halt auch daran, dass Schweröl überhaupt nicht besteuert wird, genauso wie Kerosin.
Eine Frage, die vielleicht in eine ähnliche Kerbe hier schlägt, ist von Martin Erich Pammer. Er schreibt, gibt es in der Luftfahrt eigentlich Bestrebungen, einfach die Antriebe umzustellen, ähnlich dem Elektroauto? Ein Elektroflugzeug, Sie haben es jetzt mit dem Wind und den Schiffen angesprochen. Was gibt es denn da für Techniken, die Antriebe neu zu gestalten?
Also es gibt aktuell nichts, was wirklich funktioniert.
Das ist einmal bestimmt optimistisch, Magdalena Heuwieser.
Nein, das ist tatsächlich so. Es wird geforscht und ich glaube, dass es auch gut, dass geforscht wird. Nur leider verlassen sich viel zu viele darauf, dass dann irgendwann in der Zukunft eine andere Technologie das ganze Problem lösen wird. Weil es gibt schon seit Jahrzehnten diese Wünsche, dass Flugzeuge anders fliegen und bisher ist noch nichts passiert. Also, und auch was alternative Treibstoffe angeht, da gibt es halt auch teilweise Gefahren. Also gerade was Agrartreibstoffe betrifft, das ist auch nicht unbedingt ökologischer oder kann auch sehr schädlich sein.
Herr Stutzger hat uns angerufen. Herr Stutzger, Sie sind auf Sendung. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Weil Sie angesprochen haben, arm, reich, wie viel Prozent der Bevölkerung überhaupt fliegt, ich würde grundsätzlich einmal sagen, das Spaßfliegen, zum Beispiel das Wochenende in London oder ähnlichen Städten, ist einmal zu hinterfragen. Außerdem könnte man vielleicht, auch wenn ich dafür gesteinigt würde, von Kontingenten sprechen. Zum Beispiel, man sagt, jeder Österreicher hat einen Flug pro Jahr gut. Dann könnten zum Beispiel die vielen, und die sind viel mehr, die nicht fliegen, den Reichen diese Option verkaufen. So könnte es auch zu einem gewissen sozialen Ausgleich kommen.
Sigrid Stagel ist schon...
möchte ich noch vor etwas bahnen, was ich wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, aber es wird bald so sein. Der Weltraumtourismus. Wenn das scheint momentan vollkommen unlimitiert zu sein, und ich meine, der Start von Raketen ist vielleicht noch umweltproblematischer als der Flug eines Flugzeugs.
Danke, Herr Stutzger. Sigrid Stagel, Sie wollten antworten, bitte.
Mhm. Das ist in der Tat die Umlegung des Konzepts, dass es eben absolute Grenzen gibt, worüber wir vorher gesprochen haben, auf das Individuum. Dass jeder sozusagen nicht nur ein finanzielles Budget hat, das er auf seinem Gehaltskonto hat, sondern auch ein Kohlenstoffbudget. Und man braucht, um zum Beispiel eine Flugreise oder auch sonstige Reisen zu bezahlen, bräuchte man dann nicht nur Euros, sondern man bräuchte auch sozusagen Kohlenstoffpunkte. Und wenn die Kohlenstoffpunkte verbraucht sind, dann hat man zwar möglicherweise noch Euros übrig, wo man in die Bibliothek gehen kann oder sich Massagen kaufen kann, aber halt keine Flugreisen mehr. Man könnte möglicherweise sich Kohlenstoffpunkte von anderen zukaufen, die sie nicht brauchen. Und insofern würden kohlenstoffextensivere Lebensstile finanziell belohnt und die halt kohlenstoffintensivere Lebensstile haben, müssten das halt extra zukaufen. Das ist zwar vom Verhaltenswissenschaftlichen attraktiv, weil die Grenze sehr nahe gezogen wird am Individuum, am Entscheidungsträger, ist nur ökonomisch gesehen sehr ineffizient. Und es ist auch in einer Situation, wo wir in einer internationalen Wirtschaft leben, sehr schwer umsetzbar. Als Gordon Brown Premierminister von Großbritannien war, hat er sich in der Tat dieses Konzept sehr genau angeschaut und es hat Studien dazu gegeben, wie das umgesetzt werden könnte. Es ist nur mit WTO und Ähnlichem absolut nicht kompatibel. Das heißt, wir müssten unsere Wirtschaftsbeziehungen, internationalen Handel und Ähnliches darauf auch umbauen, was möglich wäre natürlich. Aber es bleibt ein ineffizientes Konzept, das heißt eine gestandene Kohlenstoffsteuer kann das gleiche Ziel erreichen, auf eine effizientere Art und Weise.
Sigrid Stagel, in vielen Fragen scheinen die Interessen der Umwelt den Interessen der Wirtschaft unvereinbar gegenüberzustehen. Manchmal ist das auch einfach so, haben Sie gesagt zu mir. Aber diese Herangehensweise des sich gegeneinander Ausspielens vermeiden Sie tunlichst. Wie kann man jetzt solche Dynamiken, das, was Sie vorhin angesprochen haben, ist ebenfalls wieder so eine polare Dynamik, wo man sagt, gut, da hat man die Interessen der Wirtschaft und die Interessen der Umwelt und die lassen sich nicht zusammenbringen. Wie schafft man es, diese Dynamiken zu durchbrechen? Gibt es da Konzepte, Ansätze, Projekte, wo die aufgebrochen werden?
Wir müssen halt wegkommen von den Strukturen, die wir derzeit haben, die, wie gesagt, historisch gewachsen sind, zu einer Zeit Sinn gemacht haben, weil die Problemlage anders war, derzeit nicht mehr so sinnvoll sind, dass wir hinkommen zu einer Art des Wirtschaftens, die regenerativ ist, die einerseits nicht die Natur ausbeutet und die Menschen nicht ausbeutet. Da bräuchte man so einen Übergang, eine sozial-ökologische Transformation möglicherweise, also so nennen wir es in der Literatur.
Wie wird die ganz konkret ausschauen?
Da könnte man sich aus der Mobilität zwei Beispiele rausnehmen. Und wir haben jetzt viel über den Verkehrssektor gesprochen. Der Verkehrssektor ist natürlich nur eine Ausprägung von dem, was in der Produktion passiert. Weil je nachdem, wie die Produktion organisiert ist, wenn der internationale Handel angestoßen wird, motiviert wird, weiterhin vorangetrieben wird, dann haben wir natürlich viel Transport, logischerweise. Oder wenn es sozialen Status gibt, dass man auf Urlaub nach Namibia fliegt, dann hat man natürlich viel Transport, auch im persönlichen Verkehr. Also insofern ist der Verkehrssektor eigentlich eine Ausprägung von dem, was in der Produktion wie in der Gesellschaft passiert. Positive Beispiele könnten sein, und die sind halt nicht die, die so ein grünes Mäntelchen umhängen sind, sondern die wirklich ein Umstellen, eine Transformation sind. Auf der einen Seite könnten sein, gescheiterweise sollte man schon auf Elektromotoren derzeit umstellen, wobei alleine von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren umstellen nicht ausreicht, weil das sind doch immer sehr viel Energie und Material, die in jedem Gerät drinnen ist und das auch sehr viel Platz verbraucht, mehr Straßen bräuchte und so weiter. Aber wenn wir zum Beispiel hätten Elektromotoren kombiniert mit autonomem Fahren, wo nicht jeder dann ein Auto vor der Tür stehen hat, sondern sehr viele könnten auf das gleiche Auto zugreifen und gleichzeitig der öffentliche Personennahverkehr und Fernverkehr deutlich attraktiver gemacht wird. Das wäre dann eine Kombination, wo man wirklich auf eine Transformation hinkommen, die zukunftsfähig ist.
Magdalena Heuwieser.
Ja, Online-Konferenzen zum Beispiel, also gerade was Mobilität von ArbeitnehmerInnen angeht, das wird ja schon vorausgesetzt, dass man ständig mobil ist, überall hinfliegt. Das ist auch, die meisten gefällt das gar nicht, aber man muss es inzwischen machen. Da könnte es auch gesetzlich eigentlich festgeschrieben sein, dass das Unternehmen nicht mehr ständig alle Leute überall hinschicken sollen, sondern dass das vermehrt durch Online-Konferenzen ersetzt werden kann.
Und es passiert ja derzeit auch schon. Also viele Unternehmen machen natürlich Konferenzen schon online. Wenn wir Forschungsprojekte machen, europäische Forschungsprojekte, dann das erste Meeting ist vielleicht noch vor Ort, aber dann trifft man sich online, weil das auch Zeit spart, wie eine Anruferin ja vorher auch gesagt hat.
Ja, generell auch zu dieser Alternative des Budgets, CO2-Budgets, dann verkaufen
Magdalena
an Reiche.
Heuwieser, ich muss Sie kurz unterbrechen, weil wir sind jetzt schon am Ende der Sendung. Also vielleicht ein letzter Punkt, wo Sie sagen, das haben wir noch nicht angesprochen, aber das bräuchte es dringend.
Keine Flughäfen weiter ausbauen. Stopp der dritten Piste. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Zugverkehr stattdessen fördern, erneuerbare Energien fördern.
Also, für wie realistisch halten Sie das, dass das kommt?
Ich halte es.
Sigrid Stagel sagt zwei Daumen nach oben. Danke vielmals fürs Kommen, Magdalena Heuwieser, Sigrid Stagel.
Gerne.
Danke für das Gespräch. Informationen und weiterführende Links, die finden Sie wie immer auf oe1.orf.at. Ich danke dem heutigen Team Elmar Peinelt, Helmut Jasper, Hanna Lumitzberger und Xaver Forthuber. Morgen in Punkt 1, da spricht Natascha Konopitzky mit der Entwicklungspsychologin Katharina Takacs und der Pädagogin Gabriele Pohl über, wie viel Freiheit brauchen Kinder, wie viel Risiko darf man ihnen zumuten. Und ich verabschiede mich mit Billie Holiday und Louis Armstrong. How deep is the ocean? How high is the sky?
How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many...
Ja, Natascha Konopitzky hat nicht morgen Sendung, sondern Montag. Aber haben Sie noch einen schönen Freitagnachmittag.
To be where you are. How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?